Am stillen Greifensee, umhegt von Hochwald, mit freiem Blick auf die Berge, liegt mit seinen Äckern, Matten und Obstbäumen ein Weiler. Auf einem der Höfe schafft und waltet eine tapfere Bäuerin, Mutter von 7 blühenden Kindern. Es ist viel Eigenartiges um diese kleine Frau mit den klaren, lebhaften Augen und den zerarbeiteten Händen. Kein Fleisch kommt auf den Tisch. Mensch und Tier, beide sind hier frei.
Mina Hofstetter ist eine Frau, die den Biolandbau in der Schweiz mitgeprägt hat. Sie wird in den 1920er Jahren zur Veganerin und stellt ihren Hof auf Vilos um.
Sie hat gesehen, wenn man die Landwirtschaft verändern will, muss man den Konsum verändern. Und das hat sie dann eigentlich auch in ihrem Leben fast idealtypisch verwirklichen können.
Mina Hofstetter ist aber mehr als eine Biobäuerin. Sie forscht und schreibt, zieht mit ihren Kursen Interessierte aus der ganzen Welt an. Ihr Hof am Greifensee wird zum Treffpunkt für Menschen, die zurück zur Natur finden wollen.
Das waren vor allem Städter, die der Stadt überdrüssig waren, die sich nach Natur gesehnt haben, die der Modernität müde waren.
Mina Hofstetter eckt auch an, kämpft gegen Widerstände, muss sich als Frau behaupten. Die Zeitblende folgt den Spuren dieser außergewöhnlichen Frau, die lange in Vergessenheit geraten ist. Ich bin Vera Diragisch.
Grüezi miteinander. Grüezi, Herr Liechti.
Willkommen.
Danke.
Judith Abli und Daniel Liechti haben vor 36 Jahren den Hof im Weiler Stuhlen am Greifensee übernommen. Den Hof von Mina Hofstetter, den nach ihrem Tod Sohn Werner führte. Dass der Hof eine berühmte Vorbesitzerin hatte, das war den beiden nicht bekannt.
Nein, überhaupt nicht. Er hat dann schon, der Werner Hofstetter hat dann, wo wir da waren, nebenbei so erwähnt, dass seine Mutter Kurse gegeben hat, Gartenkurse und Publikationen rausgegeben hat. Und wir haben gedacht, naja, wir haben es nicht wirklich ernst genommen. Weil wir haben einfach den Namen noch nie gehört.
Ja, es ist mir alles halt mit diesen Kursen und diesen Broschüren so ein bisschen vorgekommen, wie jemand, der zweimal hintereinander schön Spiegelei gemacht hat, schreibt ein Kochbuch. Also es ist so, ja, wir haben es einfach nicht ernst genommen.
Wie wichtig Mina Hofstetter für den Biolandbau war, das erfahren Judith Abli und Daniel Liechti erst bei einer Biokontrolle auf ihrem Hof. Der Kontrolleur macht sie auf die Frau aufmerksam.
Er hat uns auf sie angesprochen und dann hat er gemeint, ja, man sollte unbedingt recherchieren und schauen, was noch rum ist von ihren Publikationen. Und man sollte das unbedingt machen, solange der Werner Hofstetter noch lebt. Und das war eigentlich der Anfang, dass wir dann wirklich die Bücher praktisch alle gefunden haben und dass dann auch mehr Leute darauf aufmerksam worden sind.
Auf die Vilos wirtschaftende Veganerin, die in der Zwischenkriegszeit zu den Mitbegründerinnen des biologischen Landbaus in der Schweiz gehört. Was Mina Hofstetter dazu bewegt hat, dazu später mehr. Zuerst schauen wir zurück in ihre Kindheit. Mina Hofstetter kommt am 22. März 1883 im aargauischen Dorf Stilli auf die Welt als Mina Lena. Ihr Vater ist Fischer und Flösser, die Mutter kümmert sich um Haus, Garten und Kinder. Mina Hofstetter und ihre Geschwister sind von klein auf mit bäuerlichen Verhältnissen vertraut. Eltern und Großeltern besitzen kleine Felder, die sie selber bearbeiten. Neben der Schule hilft Mina dort mit. Vor allem der Großmutter hilft sie gerne. Bei ihr darf Mina auch ansehen, bei der Mutter nicht. Sie traut der Tochter die Arbeit nicht zu. Zudem ist das Männersache. Die Stunden mit der Großmutter seien die schönsten gewesen, schreibt Mina Hofstetter in ihren Schriften. Weniger schön dagegen ihre allererste Kindheitserinnerung.
Ich war noch nicht 3 Jahre alt. An einem Sonntag sollte ich zum Mittagessen Fleischsuppe essen. Ich kostete, legte den Löffel weg und weigerte mich. Mein Vater wollte mich zwingen, brachte es nicht fertig und so erhielt ich die ersten Prügel in meinem Leben. Hätte ich nicht Angst vor noch mehr Prügeln gehabt, so hätte ich vielleicht nie Fleisch gegessen.
Dieses Erlebnis habe sie geprägt, sagt Mina später. Darin wurzelt ihre Abscheu vor Fleischkonsum und vor rohen Machtverhältnissen. In ihrem Elternhaus fühlt sie sich nicht wohl. Sie ekelt sich vor deren Art und Weltanschauung, die, so Mina Hofstetter, voll Niedrigkeit war. Hinzu kommt, Mina ist oft krank, sie hat eine Lungenentzündung, die Masern, Scharlach, Typhus und bei der kleinsten Anstrengung starkes Nasenbluten. Mit 12 verliert sie 2 ihrer liebsten Schulfreundinnen. Beide sterben an Diphtherie, einer Infektionskrankheit. Weitere Erfahrungen, die Minas Leben und Wirken beeinflussen. Nach der Schulzeit geht Mina, wie viele andere junge Frauen damals, in die Ferne und arbeitet als Dienstmädchen. Sie verehrt ihre erste Arbeitgeberin in Genf, weil sie dort auch säen darf. Eine weitere Stelle nimmt sie in Berlin bei einer Schweizer Arztfamilie an. Diese Familie ist es auch, die ihr später eine Bürgschaft gibt für den Kauf des Hofes im Weiler Stuhlen. Nach der Rückkehr in die Schweiz lernt Mina ihren zukünftigen Mann Ernst Hofstetter kennen. Er ist gelernter Schreiner. Mina ist froh, dass er kein Bauer ist. Einen solchen zu heiraten hätte sie abgelehnt, weil sie den Stallgeruch, der den Bauern auch in den Sonntagskleidern anhafte, verabscheut, ist von ihr zu lesen. 1907, Mina ist 24, folgt die Hochzeit. Und das Paar pachtet ein Stück Land, um sich selber mit Gemüse versorgen zu können. Die schlechte Wirtschaftslage zwingt die beiden, eine neue Existenz zu suchen. Und so zieht es die Hofstetters mit ihren damals 5 Kindern auf den Hof in der Stuhlen.
Das war die Zeit des Ersten Weltkrieges. Und wie ich gelesen habe, hat sie sich Sorgen gemacht, wie sie die Familie ernähren kann. Deshalb entschieden sich Hofstetters, einen Hof zu kaufen. Sie haben ihn erworben. Also den ganzen Hof, aber auch die Tiere, und sind dann nach Emmendingen gekommen mit ihrem ganzen Hausrat.
Das ist Anne Tscher. Die Buchautorin und Kommunikationsberaterin hat Mina Hofstetters Geschichte recherchiert. Sie lebt, wie ich auch, in der Gemeinde Maur am Greifensee, wo die Biobäuerin gewirkt hat.
Nachbarn, Freunde, Familie, Bekannte, alle haben ihnen abgeraten, macht das nicht, kauft keinen Hof. Sie haben es trotzdem gemacht. Ich denke, die treibende Kraft war da Mina Hofstetter, die eben so dieses idyllische Bild vor Augen hatte von einem Hof, wo man aussehen und ernten kann und nach eigenem Gutdünken wirken kann.
Auf dem Hof angekommen, ist Mina auf sich alleine gestellt. Ernst muss wieder ins Militär einrücken, muss in den Aktivdienst. Kaum ist das Hab und Gut vom Pferdegespann abgeladen.
Da stand ich nun mit 5 kleinen Kindern, wovon das älteste noch nicht 8, das jüngste 1,5 Jahre alt war. Alle hatten den Keuchhusten. Im Stall brüllten 10 Stück Vieh. Es war Ende Oktober. Auf dem Feld waren noch die Runkeln zu ernten.
Doch so sehr sie den Ackerbau liebt, so sehr hasst sie die Arbeit mit dem Vieh.
Am schrecklichsten war es mir, in den Stall zu gehen. Ich hatte eine Höllenangst vor den Kühen. Und bis ich mich getraute, eine Kuh zu melken, zu striegeln und zu füttern, habe ich fast Blut geschwitzt.
Sie bringt ihre Abneigung zum Ausdruck gegenüber der Viehhaltung und der Art und Weise, wie Menschen mit Tieren umgehen.
Die naturferne Menschheit in den Städten weiß gar nicht, unter was für Qualen ihre Poulets, Wiener Schnitzel und englischen Beefsteaks gezüchtet werden. Das Tier muss angebunden in der von Exkrementen verpesteten Luft leben. Und zum Schluss wird es von dem Wesen Mensch aufgefressen.
Mina Hofstetter hat einen schwierigen Start auf dem Hof in der Stuhlen. Sie muss ihre Angst vor den Kühen überwinden. Das Geld ist knapp, die Arbeit übersteigt ihre Kräfte. Sie ist gesundheitlich angeschlagen und es geht ihr noch schlechter nach der Geburt des 6. Kindes. Die Grippe und andere Krankheiten plagen sie. Nach 2 Operationen bleiben schwere Eiterwunden. Mina erleidet einen Nervenzusammenbruch.
Und in diesem Moment, wo sie eigentlich wirklich fast am Ende ist, kommt plötzlich eine Art Offenbarung. Und zwar ist sie in Kontakt gekommen mit Büchern von Lebensreformen und hat so um 1920 begonnen, mit Rohkost zu experimentieren.
Und das Experiment mit Rohkost wirkt.
Das Wunder geschah. In 3 Monaten war ich von einem geschlagenen, armen, leidenden Krüppel zu einem gesunden Menschen geworden. Und ein Lebensmut beseelte mich wie noch nie in meinem Leben.
Mina befasst sich vertiefter mit der Lebensreformbewegung. Die entsteht um die Wende zum 20. Jahrhundert, insbesondere in Deutschland und der Schweiz. Sie vereinigt Menschen mit ganz verschiedenen Interessen. Ihnen gemeinsam aber ist, dass sie die zunehmende Industrialisierung, Technisierung und Verstädterung ablehnen, weil dadurch ganz viele soziale, gesundheitliche und ökologische Probleme entstünden. Einen Ausweg sehen die Lebensreformer in der Rückkehr zu einer naturverbundenen, einfachen Lebensweise mit gesunder Ernährung, Vegetarismus, Naturheilkunde, Spiritualität, Freikörperkultur. Alles auch wichtige Elemente in Mina Hofstetters Leben. Mina ist wieder voller Energie. Sie isst keine tierischen Produkte mehr, beginnt den Hof biologisch zu bewirtschaften und verkauft in letzter Konsequenz die Milchkühe im Stall. Ein Bauernhof ohne Vieh. Mina wird belächelt, nicht ernst genommen. Aber sie drückt mit diesem Schritt dem Biolandbau ihren Stempel auf, erklärt Peter Moser. Er leitet in Bern das Archiv für Agrargeschichte.
Ihren Betrieb Philos zu führen, das war damals relativ neu. Und das ist eigentlich das, was dann auch eine dritte Richtung innerhalb des Biolandbaus definiert, eben diesen philosen biologischen Landbau.
Neben den beiden anderen Richtungen, der biodynamischen und der organisch-biologischen, die die Tierhaltung einschließen. Der Biolandbau entsteht in den 1920er Jahren.
Es ist gewissermaßen ein Versuch, die traditionelle bäuerliche Landwirtschaft zu retten vor ihrer Industrialisierung.
Es gibt neben Mina Hofstetter zu dieser Zeit noch einige andere Frauen, die im Biolandbau experimentieren. Sie werden aber vor allem als Exotinnen angesehen. Auch Mina Hofstetter muss Überzeugungsarbeit leisten, ihrem Mann Acker um Acker abbetteln, um ihre Versuche durchführen zu können. Ihr Glück ist, meint Anne Cher, dass der Ehemann sie gewähren lässt.
Es war nicht so, dass er alle ihre Überzeugungen geteilt hat. Er war auch nicht Vegetarier. Und wahrscheinlich um des Ehefriedens willen haben sie sich dann auch irgendwann darauf geeinigt, dass sie den landwirtschaftlichen Teil auf dem Hof macht und er in einem anderen Teil in der Scheune eine Schreinerei aufbaut.
Diese Freiheit schätzt Mina Hofstetter und sie sieht sich in ihrer Lebensweise bestätigt. Ihr siebtes Kind kann sie, dank der veganen Ernährung, wie sie schreibt, 19 Monate lang stillen. Sie kümmert sich um ihre Aufgaben als Hausfrau und Mutter und steht dazu noch 10 Stunden auf dem Feld. Mina geht ihren Weg, bestimmt durch den Kreislaufgedanken, gesunder Boden, gesunde Pflanzen, gesunder Mensch. Die schonende Bearbeitung des Bodens ist ihr wichtig. Auf diesen Boden kommt nur Kompost, alles andere verabscheut sie.
Nun ist unser Boden ebenso krank wie der Mensch. Übersäuert, übernährt, einseitig verhätschelt mit unvergorenen Fäkalien und Kunstdünger. Wir lehnen ihn ab. Aus Ekel und aus Gesundheitsrücksichten.
Dasselbe gilt für den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln, die in der herkömmlichen Landwirtschaft schon weit verbreitet sind, aber, so Mina Hofstetter, verheerende Folgen hätten.
Am Ende ist der Mensch ein gefüllter Giftbecher. Sein Körper speit Gift und seine Seele Disharmonie, Kampf und Krieg.
Schädlinge bekämpft man am besten mit ihren natürlichen Feinden, sagt sich Mina Hofstetter. Sie pflanzt artenreiche Hecken und Sträucher für die Vögel. Im Obstbau greift sie zu Lehmwasser als Spritzmittel. Und sie achtet beim Säen, Pflanzen und Ernten auch auf die Konstellation der Sterne und den Mondzyklus. Auch die kleinsten Dinge genau beobachten, sich in den Boden einfühlen, das ist für die Biobäuerin grundlegend. Und sie drückt das auch in ihren Texten aus, wo sie diesen Boden sprechen lässt.
Im Herbst erlebte ich etwas ganz Außerordentliches. Statt dass der Acker gepflügt wurde, um Getreide anzusäen, wurde er nur geeckt, von Unkraut gesäubert und dann zog die Frau mit einer Hacke kleine Furchen, säte Weizen und deckte mit einem Gartenrechen zu. Ich wunderte mich sehr, was das wohl sein sollte.
Ihr Wissen holt sich Mina Hofstetter vor allem aus Büchern. Und so entdeckt sie zum Beispiel eine jahrhundertealte Ackerbeetkultur aus China. Da wird Getreide nicht breit gestreut, wie damals in der Schweiz üblich, sondern in Reihen und versetzt gesät. So lässt sich der Körnerertrag steigern. Mina übernimmt die Reihensaattechnik. Sie will beweisen, dass die auch hierzulande funktioniert.
Natürlich lachten mich alle Bauern aus. Die Schweiz ist ja nicht China. Und so ein urchiger Schweizer Bauer dünkt sich gewaltig erhaben über die alten dummen Chinesen.
Mina Hofstetter läuft auch beim Staat auf. Der, so Historiker Peter Moser, verwehrt ihr einen finanziellen Beitrag für ihre Forschung.
Es wurde abgeklärt, ob sie da Unterstützung erhalten könnte für diese Reihensaatversuche, die sie gemacht hat, und das ist dann abgelehnt worden. Sie hat auf verschiedenen Wegen versucht, Unterstützung zu erhalten, und das ist ihr nicht gelungen.
Die Biobäuerin passt nicht in die vorherrschenden Strukturen der Landwirtschaft.
Die landwirtschaftliche Verwaltung war ja sehr stark bestrebt, aus diesen Bauern Landwirte zu machen, die eben auch Produktionsmittel zukauften. Also aus der Landwirtschaft auch eine Konsumentin zu machen. Und da waren natürlich diejenigen Bestrebungen, die Mina Hofstetter und andere verfolgten, die waren nicht zielkonform.
Mina Hofstetter lässt sich nicht beirren. Sie glaubt an ihre Ideale und wird in einem weiteren Bereich der Landwirtschaft zur Wegbereiterin. Denn vielloser Biolandbau, das bedeutet vor 100 Jahren auch keine Zugtiere auf dem Feld. Also harte Arbeit für die Menschen.
Die haben sich eigentlich fast alle beklagt über die harte Arbeit, die zu leisten war. Und sie war dann auch in dem Sinn eine Pionierung der Motorisierung der Landwirtschaft, weil sie dann zusammen mit Konrad von Mayenburg, einem Erfinder aus Basel, auch die Bodenfräse auf ihrem Betrieb ausprobiert und auch gute Resultate erzielt hat.
Mina kommentiert das Geschehen in ihren Aufzeichnungen und wieder lässt sie den Acker sprechen.
Das neue Gerät fing mit Fauchen und Pusten an, durch meinen Leib zu fahren. Und alle, die es sahen, sagten, das wird fein und schön, eben wie ein Gartenbeet. Und die großen Steine legt es alle oben auf.
Die Bodenfräse liefert in einem Gang die gewünschte Erde. Mina Hofstetter ist begeistert und kauft das Gerät von Konrad von Mayenburg. Den kennt sie aus der Lebensreformbewegung und die sollte auf dem Hof in der Stuhlen bald eine noch wichtigere Rolle spielen. Durch Mina Hofstetters Kontakte wird ihr Hof immer mehr zum Treffpunkt für diese Lebensreformer. Mit Werner Zimmermann, einer wichtigen Figur in der Bewegung, verbindet sie eine enge Freundschaft. Seine Texte sind der Grund, warum Mina auf Rohkost umgestiegen ist. Hofstetters nehmen auch Feriengäste auf und im Zweiten Weltkrieg Geflüchtete, die auf dem Feld mithelfen. Mina hält Vorträge und organisiert Kurse. Es geht um ihre Anbaumethoden, um Ernährungsfragen, aber auch um Erziehung oder Tiefenpsychologie. Dazu gibt es Angebote wie Atemübungen, Brotbacken oder Tanzen und Wanderungen, Touren und Badetage mit Luft, Sonne und Wasser, also meistens nackt. Das seltsame Treiben sorgt im Dorf für Aufsehen und führt sogar zu einem Gerichtsfall.
Das war im August 1922. Und an einem schönen Sommertag sind ein paar Kursteilnehmer runtergelaufen zum Greifensee und in einer lauschigen Bucht haben sie sich ausgezogen und gebadet. Sie wähnten sich gänzlich unbeobachtet. Das war aber leider nicht so. Es ist nämlich genau zu dieser Zeit das Dampfschiff vorbeigefahren. Und dort auf diesem Schiff war eine Ferienkolonie mit Kindern und auch ein Polizist. Und der war gar nicht erfreut, diese Nacktbader zu sehen. Dieser Polizist ist dann schnell vom Boot gegangen und hat sie sofort mitgenommen auf den Polizeiposten.
Vier Frauen werden wegen Begehung unzüchtiger Handlungen vor Kindern angeklagt. Nicht wegen der Kinder auf dem Schiff, sondern wegen der Kinder, die angeblich in der Nacktbadegruppe mit dabei sind. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Gefängnisstrafe, um eine Verrohung der Sitten zu bekämpfen. Das Bezirksgericht Uster und das Zürcher Obergericht sprechen die Frauen frei, mangels Beweisen. Und weil das Nacktbaden in diesen Kreisen nicht als anstößig empfunden werde. Die Kurse etablieren sich. Sie finden ab den 1930er Jahren regelmäßig statt und sind auch ein willkommener Zusatzverdienst für die Hofstetters. Die Teilnehmenden kommen meist nicht aus bäuerlichen Kreisen.
Das waren vor allem Städter, die der Stadt überdrüssig waren, die sich nach Natur gesehnt haben, die das Friedvolle in der Natur suchten und der Modernität müde waren sozusagen.
Auch bekannte Namen gehen ein und aus. Neben Lebensreformer Werner Zimmermann und Erfinder Konrad von Mayenburg auch der Arzt Max Bircher-Benner. Der Vater des Bircher-Müsli schickt Patientinnen und Patienten aus seinem Sanatorium auf den Hof, bezieht Gemüse und Getreide von dort. Mina erhält auch Besuch aus aller Welt, zeigen die Einträge in ihrem Gästebuch. Für die Kurse entsteht ein separates Gebäude, das Haus Seeblick. Mina schreibt auch, meist nachts, wenn die sieben Kinder schlafen. In ihren Schriften und Büchern gibt sie ihr Wissen weiter. 1928 präsentiert sie ihre Erkenntnisse an der SAFA, der Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit in Bern, und verärgert mit ihrer Kritik an der Agrarpolitik den Bauernverband. Der Direktor verbietet ihr, das Büchlein aufzulegen. Sie verkauft es unter dem Tisch weiter. Minas Ansehen wächst auch im Ausland. Mit ihren Vorträgen und Kursen ist sie europaweit gefragt. Und sie engagiert sich über den Biolandbau hinaus für eine gerechtere Wirtschaftsordnung, eine Bodenreform, für Frauenrechte. So findet Mina Hofstetter 1935 zur Women's Organization for World Order und knüpft dort Kontakte zu prominenten europäischen Feministinnen. Sonst ist sie nirgends Mitglied in einer Bewegung, einem Verband oder einer Organisation.
So gesehen ist sie eigentlich, wie fast alle Bäuerinnen dieser Zeit, die sich auch als Feministinnen verstehen, also Leute, die einerseits diese politischen Forderungen aufnehmen, die auch unterstützen, aber nicht zu ihrem Zentrum machen. Weil ihr Zentrum ist der Hof und da haben sie ein Gestaltungspotenzial. Und das ist bei Mina Hofstetter ausgeprägt so. Sie will nicht etwas fordern, sondern sie will etwas machen.
Auf dem Hof in der Stuhlen lebt sie ihre Überzeugungen der viehlosen Landwirtschaft und der Gleichberechtigung vor. Das ist ihr Wirkungsfeld. Sie prägt diesen Betrieb auf eine Art, wie es zu dieser Zeit nur selten vorkommt. Für ihr Umfeld ist sie dabei nicht immer einfach zu ertragen. Mina ist eine strenge, resolute Frau und sehr ideologisch unterwegs. Aber sie handelt im Alltag durchaus auch pragmatisch.
Wenn ich sie charakterisieren müsste, würde ich sagen, dass sie in ihrem Denken radikal war. Aber da kommen noch ganz andere Rahmenbedingungen hinzu und Komplexitäten, auf die sie Rücksicht nimmt. Nehmen wir nur als ein Beispiel, sie hatte sieben Kinder, aber sie hat nur das Jüngste mit Rohkost ernährt, weil die anderen waren anders sozialisiert worden. Und ich glaube, das hat ihr auch gerade ermöglicht, dieses enorme Werk überhaupt zu realisieren.
Vieles aus diesem Werk ist im Biolandbau auch heute noch oder heute wieder zentral. Und trotzdem ist die Pionierin lange Zeit in Vergessenheit geraten, sei es, weil sie nie zu einer Organisation gehörte oder weil sie eine Frau war. Es sind andere, die Mina Hofstetters Ideen öffentlichkeitswirksam verbreiten. Hans Müller zum Beispiel. Der Berner Lehrer und Nationalrat hat mit seiner Frau Maria ab den 1940er Jahren die Grundlagen des organisch-biologischen Landbaus entwickelt.
Mina Hofstetter war an einem seiner Vorträge anwesend, zusammen mit ihrem Sohn. Sie hört ihn da vorne sprechen über den Anbau und biologische Methoden. Und Mina Hofstetter beugt sich dann zu ihrem Sohn hinüber und flüstert ihm zu: «Das habe ich doch alles schon dazu mal gesagt.»
Da sei wohl auch eine Prise Bitterkeit dabei, meint Anne Cher. Aber genau diese Anekdote ist vielleicht auch sinnbildlich für die Bioanfänge in der Schweiz. Ja, überhaupt für die Forschung mit lebenden Ressourcen, wie es Peter Moser ausdrückt. Die eine revolutionäre Entdeckung oder Idee gäbe es kaum. Es sei ein ständiges Weiterentwickeln, ein Reflektieren darüber, wie man etwas verbessern könnte. So wie das eben auch Mina Hofstetter gemacht hat. Was bleibt von ihr? Was macht sie außergewöhnlich? Der Agrarhistoriker sieht vor allem drei Punkte.
Die Umstellung der Ernährung auf Rohkost, das ist das eine. Keine Viehhaltung, das andere. Und dann das dritte, ihre Wachheit für zeitgenössische Probleme und ihre Bestimmtheit, eben auch eigenständig Lösungen zu finden. Diese drei Bereiche scheinen mir für Mina Hofstetter prägend zu sein.
Und?
Sie hat gesehen, wenn man die Landwirtschaft verändern will, muss man den Konsum verändern. Und das hat sie dann eigentlich auch in ihrem Leben fast idealtypisch verwirklichen können, indem dass sie bei der Ernährung angesetzt hat und das dann auf ihrem Hof auch konkret umzusetzen versuchte.
Auf dem Hof in der Stuhlen wird es ab den späten 40er Jahren stiller. Mina Hofstetter tritt kaum noch öffentlich auf. 1950 übergibt sie den Hof ihrem Sohn Werner. Die Kurse werden eingestellt. Mina geht auf Reisen. In ihren letzten Lebensjahren jedoch zieht sie sich zurück. In den Wintermonaten, heißt es, verlässt sie ihr Bett nur noch selten. Am 21. Dezember 1967, mit 84 Jahren, stirbt Mina Hofstetter, wenige Monate nach ihrem Mann Ernst, mit dem sie 60 Jahre verheiratet war. Ihr Sohn Werner führt den Betrieb weiter. Später verpachtet er ihn und verkauft ihn schließlich an das Pächterpaar Judith Abli und Daniel Lichti. Die beiden leben viele Jahre mit Werner Hofstetter und dessen Frau unter einem Dach, das zuerst nicht ganz einfach ist.
Am Anfang hat es schon Zeit gegeben, wo er das Gefühl hatte, er müsse uns helfen. Er hat einfach keine Angst gehabt, dass es schief rauskommt, weil wir nicht so erfahren waren. Und er hat uns dann manchmal ein bisschen reingeredet und wir haben gefunden, also irgendwie müssen wir unsere Fehler machen, wir müssen unseren Weg finden. Und wenn du uns zu fest beaufsichtigst, dann kommt es eh nicht gut raus. Mhm. Und er hat das irgendwie können akzeptieren.
Sie haben diesen eigenen Weg gefunden auf dem Biohof in der Stuhlen.
Bewusst übernommen haben wir eigentlich nichts für. Also wie ein Rezept, das wir gesehen und gelesen haben, irgendwo, das machen wir. Aber wir haben irgendwann festgestellt, dass eigentlich sehr viel von ihr eingeflossen ist in Biolandbau. Also an diesen Ort, wo wir vorher gearbeitet haben, hast du so mehr so ein bisschen Aha-Erlebnis gehabt.
Judith Abli und Daniel Lichti bauen heute vor allem Gemüse an, das sie auf einem Markt in der Stadt Zürich verkaufen. Und sie halten Schafe, kein viehloser Betrieb also. Es ist ein schwieriger Hof. Das Gelände am Hang, alles kleine Parzellen, eine Herausforderung, die mit Maschinen zu bearbeiten, erzählt Judith Abli. Darum sei vieles Handarbeit. Beide sind sie immer noch mit viel Herzblut an der Arbeit, machen sich aber auch Gedanken über die Zukunft.
Ich mache es immer noch extrem gern, aber man merkt einfach auch, dass man älter wird und dass die Zeit ist, dass jemand Jüngeres vielleicht kommt und eben auch Ideen reinbringt und das auch weiterentwickelt. Und ich denke, meine Hofstädter und der Werni Hofstädter hätten wahnsinnig Freude daran.
Der Biolandbau entwickelt sich weiter. Mina Hofstetter aber soll nicht wieder in Vergessenheit geraten. Dafür will auch die Gemeinde Maur sorgen. Sie wird demnächst einen Weg nach der Bio-Pionierin benennen, ganz in der Nähe ihres Hofes. Das war die Zeitblende, die Geschichte über das Leben und Wirken von Mina Hofstetter, eine Wegbereiterin des biologischen Landbaus in der Schweiz und vieles mehr. Mein Name Vera Deragisch. Die nächste Folge gibt's in 2 Wochen. Bisherige Zeitblenden finden Sie auf srf.ch/audio. Und wenn Sie uns schreiben möchten mit Anregungen, Lob oder Kritik, zeitblende@srf.ch.